Ja, es gibt Orte, die Emotionen wecken und die dadurch auch Engagement hervorrufen können.
Das ist hier sogar so ein bisschen wie so ein Sehnsuchtsort. Oder als wäre die Welt hier einerseits ein bisschen stehen geblieben und gleichzeitig ein Ort, wo so Gutes möglich ist.
Das machen die Hühner auch, sage ich wieder mal. Ja.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Die Kinder, die da gerade ein Ferienprogramm im Haus Bürgel erleben, wissen natürlich schon, wie es dort ist, warum es nach Pferden riecht, nach Bauernhof aussieht und gleichzeitig Römerschilde, Kettenhemden und alte Steine eine Geschichte erzählen. Die Kinder haben auch schon den leckeren Apfelsaft getrunken, der von den umliegenden Streuobstwiesen kommt, als ich an einem sonnigen Herbstmorgen zum ersten Mal dieses antike Bullabü am Rhein betrete. Aber es sind immer die Hühner, die ankommende Gäste als erstes begrüßen. Also, herzlich willkommen zu dieser Förderbande-Folge. Ich bin Maria Backer und darf Ihnen heute eine echte Perle in der Fördergeschichte der NRW-Stiftung vorstellen. Und die Kurzversion dazu geht so. Als Römerkastell aus dem 4. Jahrhundert nach Christus ist es Teil des niedergermanischen Limes und damit seit 2021 Weltkulturerbe der UNESCO. Als biologische Station ist es Ausgangspunkt für aktiven Natur- und Artenschutz in der direkten Umgebung. Und es ist ein Zuhause für Kaltblutpferde. Eine sehr seltene Haustierrasse, die hier im Familienbetrieb gezüchtet wird und so auch im Rheinland erhalten bleibt. Haus Bürgel liegt in Monheim am Rhein und ist seit 1989 im Besitz der NRW-Stiftung. Es wird eine Geschichte mit vielen Facetten. Darum bin ich froh, dass Annalena Weber heute bei mir im Förderbandestudio ist. Sie ist Geschäftsführerin von Haus Bürgel, als Kulturpädagogin, Kulturmanagerin zuständig für das Römische Museum dort. Und sie kennt Haus Bürgel schon seit ihrer Kindheit. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Frau Weber, wenn Sie auf einer Geburtstagsparty sind und jemandem erklären müssen, wo Sie arbeiten, was Sie tun, was sagen Sie?
Ich sage ja, ich arbeite in einem römischen Museum mit ganz langer Geschichte, ist aber eigentlich ein Bauernhof. Und dann fängt eigentlich so das Interesse an. Das sind die, und wo ist
wie
das?
Jetzt?
Und was genau ist das? Und wie ist da ein Museum? Und dann, ja, es ist eigentlich spannend, dass man sofort in ein Gespräch kommt und so ein bisschen die Geschichte erzählen kann. Und ich glaube, dann merkt man auch, dass ich für diesen Job brenne und das wahnsinnig gerne mache.
Finden Sie eigentlich, dass Haus Bürgel so eine kleine Untertreibung ist? Es ist ja nicht in dem Sinne ein Haus.
Ja, das ist auch so ein bisschen die Frage, wo eigentlich überhaupt diese Namensgebung herkommt. Also da gibt es verschiedene Ansätze, dass man sagt, Bürgel ist eigentlich eine Verniedlichung von Burg. Also ganz früher könnte es eventuell gewesen sein, dass es Castrum in Burgela hieß und sich dadurch dann dieses Bürgel abgewandelt hat. Und eigentlich das so eine Verniedlichung ist von der mittelalterlichen Burg, die es dann letztlich eben auch war. Aber ob das jetzt wirklich die Entstehung des Namens ist, das ist noch nicht so wirklich nachgewiesen worden.
Gehen wir mal hin, gedanklich. Wenn man ankommt und die Hühner jetzt schon mal kennt, dann geht man ja von der Nordseite rein. Da ist eine Maueröffnung. Blick in den Innenhof. Was sieht man?
Also ganz hinten durch, quasi an der anderen Seite des Hofes, erkennt man schon römische Mauern und direkt davor auch einen Backofen, der eben mit dem Landschaftsverband Rheinland vor einigen Jahren nachgebaut wurde. Und da backen wir immer noch traditionell römisches Brot drin. Also der ist tatsächlich noch im Betrieb. Und während man so ein bisschen seinen Blick schweifen lässt, sieht man ganz viel landwirtschaftliche Geräte. Wir sehen mitten im Hof eine Miste. Davor ist eben der Hühnerstall von den Hühnern, von denen Sie eben schon berichtet haben. Und in der Mitte sind tatsächlich noch ja, eine Pflasterung oder Grundsteine vorhanden von der Maternuskapelle.
Da hat mal eine kleine Kirche gestanden.
Richtig, genau. Die Maternuskapelle ist die älteste Pfarrkirche von Zons. Und Zons liegt heutzutage auf der anderen Rheinseite. Da kommen wir sicherlich noch zu, was das so für eine Geschichte mit sich bringt. Ja, und diese Pfarrkirche hat lange Zeit da gestanden und wurde 1916 aber dann abgerissen. Also quasi, nachdem sie nur noch eine Ruine war und der Hof eben dann auch landwirtschaftlich weiter betrieben wurde.
Drumherum sind Stallungen und diese Kirchenruinen oder die Kapellenruine, die ist ja auch nicht von den Römern direkt, ne? Also das ist ja wirklich später gekommen.
Genau.
Wenn wir jetzt mal im 4. Jahrhundert bleiben, wer läuft denn da eigentlich rum?
Genau, wir bleiben im 4. Jahrhundert, weil es ist nämlich ein spätantikes Römerkastell. Tatsächlich hat es wohl im 1. Jahrhundert schon Siedlungsspuren gegeben, also vermutlich einfach eine Siedlung, ein kleines Dorf, was genau an der Stelle gestanden hat. Und das wurde im 4. Jahrhundert nach Christus befestigt, als eben ein Grenzkastell am Limes. Also man muss sich das so vorstellen, die Römer haben ihr Reich natürlich von den Germanen abgrenzen und verteidigen wollen. Und was bietet sich da besser an als der Rhein, als nasse Grenze, nasser Limes? Und Haus Bürgel war eben in dieser, ich sag mal, Perlenkette an Militärkastellen eins, was immer so ein Tagesmarsch vom nächsten entfernt war und eben den Limes verteidigt und befestigt hat und eben vor Angreifern geschützt.
Und die haben da gewohnt.
Wir können nachweisen, dass da ca. 150 Soldaten stationiert waren. Also es war ein recht kleines Kastell. Und spannenderweise waren da aber germanische Söldner. Also das heißt Germanen, die für die Römer ihren Dienst getan haben. Und das war für die tatsächlich sehr attraktiv, weil man eben einen Sold, also die haben eben Geld für ihre Arbeit bekommen. Die Römer waren sehr fortschrittlich. Die hatten eben schon eine medizinische Versorgung. Die hatten Badegebäude. Also die Hygiene war ein ganz anderer Standard. Und wenn man 25 Jahre im Dienst der Römer tätig war, hat man die römische Staatsbürgerschaft bekommen und ein Stück Land. Mhm. Und das war für viele natürlich sehr attraktiv. Und ich sag, gut, dann bin ich sogar bereit, für den Feind zu kämpfen.
Ja, genau, das war ja ein Seitenwechsel im wahrsten Sinne. Ich würde gerne ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Gefühl, das Lebensgefühl da. Und die Steine erzählen da ja nicht umsonst Geschichten. Also das machen sie tatsächlich. Man kann Dinge hören.
Genau, das hängt so ein bisschen zusammen mit dem Ofen, von dem wir eben schon mal kurz gesprochen haben. Weil die Steine, die wir da gefunden haben, also unter anderem eben auch Ziegel, erzählen natürlich ihre ganz eigene Geschichte. Und auf einem von diesen Ziegeln, der jetzt eben im Backofen mit eingebaut ist, sind zwei Pfotenabdrücke von einer Katze. Und das muss eine römische Katze gewesen sein, die vermutlich dann damals dachte, perfekte Gelegenheit, da kann ich mich doch mal verewigen, während die Ziegel hier trocknen, genau, laufe ich da einmal kurz durch.
Aber nicht nur sie hat ja so einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen. Da sind auch noch wirklich so Soldatentreter. Woran erkennt man, dass das ein Soldatenfußabdruck ist?
Ja, damals hatten die Schuhe der Römer quasi genagelte Sohlen. Hatte hauptsächlich den Hintergrund, dass man natürlich in dem eher schlammigen Umland, durch das die eben natürlich dann auch marschieren mussten, da sind jetzt irgendwie ganz...
Die brauchen wirklich Grip.
Genau, also. Die brauchen Grip. Also die Kinder sagen immer total gerne, ja, sieht ja aus wie ein Fußballschuh, da habe ich ja auch Stollen drunter.
Spikes, ja.
Genau, sind einfach diese Spikes und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also quasi ein Lederschuh mit Nägeln drunter, die dann eben diesen Grip geben und da hat ein Römer dann quasi auch mal seinen Schuhabdruck in einem Ziegel hinterlassen.
Genau. Und Sie haben es eben schon gesagt, die Römer und das Wasser, die sind ja bekannt dafür, dass die Wasserleitungen gelegt haben. Weniger bekannt ist tatsächlich, dass sie überall auch Bäder hatten, auch im Römerkastell von Haus Bürgel. Sie haben es jetzt gerade eben schon gesagt. Ich stelle mir es ein bisschen vor wie... Haben die eine Wanne eingelassen oder wie sah das aus?
Ja, so ähnlich könnte man sich das vorstellen. Also es gab quasi ein Kalt- und ein Warmwasserbecken.
Im Ernst, die hatten Warmwasser?
Ja, tatsächlich. Ja. Die haben das erhitzt und dann durfte natürlich der Rangfolge nach immer natürlich erst der Oberste und dann immer weiter die einfachen Soldaten, sage ich mal, eben baden gehen. Der Letzte hatte jetzt kein heißes Wasser mehr und es war vielleicht auch schon ein bisschen schmutzig, aber immerhin gab es ein Bad.
Trotzdem kostbar und für manche war das Bad offensichtlich besonders kostbar. Ein Geräusch haben wir noch.
Ja, da wurde etwas gefunden im Bad, was man tatsächlich auch in unserer Ausstellung entdecken kann, und zwar ein Münzschatz. Da wurden 139 Bronzemünzen in einem Lederbeutel gefunden. Da waren die Archäologen auch ziemlich beeindruckt. Ein Hortfund war das, ne? Also jemand hat quasi da ein kleines Sparschwein in einem Lederbeutel gehabt.
Tut mir ja heute auch noch einen Spülkasten vom Klo manchmal, ne?
Ja, ist auch eine Möglichkeit. Genau, vielleicht hat er sich das so gedacht. Da wird es nicht gefunden. Ja, leider hatte er dann nicht mehr die Gelegenheit, das zu holen. Und damit aber für die Archäologen ein ganz, ganz toller Fund, den wir heute auch noch in der Ausstellung sehen können.
Und es sind diese Geschichten, oder, die quer durch die vielen Jahrhunderte so ein Gefühl von Nähe herstellen zu den Römern.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist es eben auch, was den Ort so ausmacht. Also es ist ja im Endeffekt Alltagsgeschichte, was wir da erzählen. Genau. Natürlich haben wir auch einen Soldaten, den man mal in voller Montur sehen kann. Also so ein bisschen, wie haben die militärisch gearbeitet? Was hat deren Taktik ausgemacht? Aber im Endeffekt sind die meisten Funde, die auch bei uns in der Ausstellung sind, eben Alltagsgegenstände. Also von Kämmen über Haarnadeln, Scheren, eine Kanne, ein Weinsieb und so weiter. Also alles Dinge, die man sehr gut irgendwie auch in unsere heutige Zeit übertragen kann. Und das ist, glaube ich, auch so das Spannende, dass man eben feststellt, so viel anders haben die vor 1700 Jahren gar nicht gelebt.
Und dieses Gefühl vermittelt sich auf diversen Ebenen im und rund um Haus Bürgel. Ich konnte bei meinem Besuch dort eine Menge erleben und viele Leute treffen, die den Tag dort auf ganz unterschiedliche Art verbracht haben.
Förderbande unterwegs.
Schon auf der Treppe im Museumsgebäude kann ich die Kinder hören, die hier das Ferienprogramm mitmachen.
Wir machen gerade Wachstiefelchen.
Also, erzähl mal mehr.
Wir basteln jetzt gerade so die Platten dafür und schleifen die ab und bemalen die.
Oh, okay. Ich habe das noch nie gemacht. Du?
Nee.
Ela, Moritz, Noel und die anderen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren sind völlig vertieft in ihre Arbeiten. Kleine Holzplatten, die wie Bilderrahmen aussehen.
Und warum muss man das so gut abschleifen?
Damit da keine Splitter dran sind und sich später nicht verletzt.
Da füllen wir dann hier später Wachs rein und dann können wir mit diesen angespitzten Holzstiften dann da reinschreiben.
Genau, wie es schon die alten Römer gemacht haben. Als Notizbücher oder um Briefe zu verschicken, haben sie Wachstafeln genutzt. In Pompeji hat man ganz ähnliche gefunden wie die, die hier gebastelt werden. Wird der Text nicht mehr gebraucht, kratzt man ihn weg und schreibt was Neues. Unten im Hof ist eine zweite Feriengruppe unterwegs. Sie haben hier schon römische Münzen, Tonscherben und Pfeilspitzen ausgegraben. Aber jetzt ist Treckerfahren dran.
Und wie gefällt's dir?
Gut, das Traktorfahren war richtig cool. Wir haben ein Pferd an einer Leine gesehen, was rumgelaufen ist. Wir haben Schafe da hinten gesehen. Das war richtig cool und sind in Matschepfützen richtig viel gefahren.
Durftest du selber mal steuern?
Nee, das nicht, aber war schon wie Karussellfahren.
Okay. Und ich habe schon gehört, ihr habt auch Apfelsaft und sowas gemacht. Habt ihr das auch?
Ja.
Wie schmeckt der?
Der schmeckt richtig gut, vor allem, weil es alte Apfelarten sind, nicht die neuen. Die alten Apfelarten schmecken viel süßer und saftiger. Und der Saft ist auch dunkler, glaube ich.
Benjamin, Yannick, Linnea, Henry, Jonathan, Luisa, Theodor. Alle müssen dringend weiter. Keiner will die Fahrt mit dem historisch anmutenden Traktor verpassen. 65 Jahre alt ist das Schätzchen. Und fast so attraktiv wie die Pferde, die diesen Hof so prägen. Aber bevor es in den Stall geht, erkunde ich das weitere Gelände und treffe auf der Südseite, direkt hinter der alten römischen Mauer.
Guten Morgen, ich bin die Barbara.
Hallo Maria.
Barbara Miller ist seit 7 Jahren ehrenamtlich für die biologische Station im Einsatz.
Ich wollte einfach in einem Garten arbeiten, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht, in der Natur zu sein. Und finde das Konzept hier sehr gelungen, sehr gut, dass das eben nach Erdzeitaltern quasi aufgebaut ist, dieser Garten, ne? Nach Eisenzeit, dann die Römer, dann das Mittelalter und die Neuzeit. Und man so ungefähr darstellen kann, was die Menschen zu diesen Zeiten zu essen hatten, womit die gewürzt haben.
Zusammen mit Archäobotanikern wurde dieser Gemüsegarten angelegt. Der Zeitstrahl macht auch die Mühen der Menschen damals sichtbar. Mit Beifuß, Bärlauch, Erbsen, Linsen fängt es in der Eisenzeit sehr überschaubar an. Mit den Römern zieht dann die mediterrane Pflanzenwelt ein. Rosmarin, Oregano, diverse Gemüsesorten und Wein natürlich. Der rankt an der sonnenbeschienenen Mauer. Ein Stück weiter riecht es nach Äpfeln, aber schon ziemlich vergoren.
Ja, wir legen hier Hügelbeete an, weil das sind ja die Äpfel, die sozusagen schon verrottet sind. Also immer eine Schicht Äpfel, eine Schicht dann getrocknete Zweige und sowas und dann Erde und dann wieder von vorne.
Ines, Heike und Barbara haben richtig zu ackern, genießen aber auch diesen Ausgleich zum Alltag und dass die Arbeit so sinnvoll ist.
Manches lassen wir stehen. Einfach auch, um den Tieren, Insekten Unterschlupf zu geben und so ein bisschen Körner noch für die Vögel. Ja, und dann ist erstmal der Garten, dann ruht der erstmal. Wir gehen ab und zu mal gucken, was da noch sich tut.
Und ich gehe jetzt mal gucken, ob ich jemanden in der Biostation antreffe und habe Glück. Julian Eumanns, Wildtierökologe und stellvertretender Geschäftsführer der biologischen Station, nimmt sich Zeit.
Jetzt sind wir uns doch hier irgendwie ans Feuer.
Oh, wie schön. Ist das schon Holz aus dem eigenen Anbau, was da brennt?
Ja, das kann man so sagen. Ne? Also wir sind ja hier direkt in der Urdenbacher Kempe und wir pflegen hier auch im Auftrag natürlich der NRW-Stiftung einige Flächen. Da stehen sehr, sehr viele Obstbäume. Ich glaube, wir haben mittlerweile 42 verschiedene relativ regionale Obstbaumarten. Und da fällt natürlich auch immer mal ein bisschen Holz an.
Die biologische Station im Haus Bögel betreut vor allem Naturschutzflächen der Stadt Düsseldorf und des Kreises Mettmann.
Na, also wir sind die Profis, wenn es darum geht, seltene Arten zu finden, Lebensräume aufzuwerten, irgendwie auch zu verstehen, was in einem Lebensraum losgeht und auch Maßnahmen zu ergreifen, um, sag ich mal, negative Entwicklungstrends umzukehren. Ne? Das heißt, wir machen sehr, sehr angewandten Naturschutz. In erster Linie rollt dann auch wirklich der Bagger. Ne? Also wir machen Pflege von Gebieten, Gewässerrenaturierung, Pflege von Baggerseen, Moorrenaturierung. Das sind so die Themen, in denen wir uns bewegen.
Und ein Team aus rund 25 Ehrenamtlichen bewegt sich da immer wieder mit und unterstützt die vielfältigen Arbeiten. Haus Bögel ist für all das der perfekte Ausgangspunkt. Nicht zuletzt, weil schwere Gerätschaften und landwirtschaftliche Fahrzeuge im Hof gut Platz finden. Auch die Kinder aus dem Ferienprogramm haben hier Raum, neue Dinge auszuprobieren. Stichwort Apfelsaft.
Also ich denke, die fanden das cool, diese Apfelpressaktion oder wenn wir da was direkt machen. Das ist natürlich so ein bisschen eine Schmiererei, aber ich finde das toll, denen auch so ein bisschen beizubringen, wie schnell sowas eigentlich selber auch gemacht werden kann. Ne? Und ich denke ganz häufig, ja, wissen die gar nicht, wie sowas geht.
Haus Bürgel ist ein Lernort für jedes Alter. Auch ich sehe hier vieles zum ersten Mal. Über Kaltblutpferde hatte ich mir bisher kaum Gedanken gemacht. Also stelle ich mich schnell auf die Seite der Kinder, während Herbert und Katrin Reuter die Gruppen dirigieren.
Wenn wir die jetzt reinholen, wenn die hier stehen bleiben.
Genau, dann müsst ihr euch hier hinstellen.
Aber schön leise sein.
Ganz
nach vorne. Und
genau. Guck mal, hier ist der Widerrufspferd. Und hier misst man die Größe. Nicht oben an den Ohren. Hier misst man die Größe. Und das Pferd, würde ich sagen, hat ungefähr eine Größe von 1,70 Meter, so 1,70 Meter Widerristhöhe. Ne?
Und während wir staunend stehen und noch viele Fragen raus wollen,
ja, jetzt kommt die wilde Truppe.
Jetzt kommt die wilde Truppe, okay.
Ja, ja.
Wollen die Tiere rein. Dass wir diese freundlichen Tiere überhaupt so erleben können, ist keineswegs selbstverständlich.
Wenn man bedenkt, dass um 1950 hier im Rheinischen Pferdestammbuch über 22.000 Stuten und Hengste eingetragen waren, die die Arbeit gemacht haben, die heute die Traktoren machen. Und dann kamen leider Mitte der 50er Jahre die Traktoren oder leider oder Gott sei Dank für die einen so, für die anderen so. Aber dann war es natürlich so, dass die Kaltblutpferde nicht mehr gefragt waren und dementsprechend wurden sie auch nicht mehr gezüchtet. Und dann ging die Zahl also rapide zurück. Und 1975 war so der absolute Tiefpunkt.
Nur noch 12 Stuten und 5 Hengste sind damals übrig. Heute gibt es wieder an die 500 Tiere. Auch, weil die Eltern von Herbert Reuter die Kaltblutzucht wieder aufgenommen haben. Ihre Tiere kommen im Karneval, bei St. Martins Umzügen, Erntedankfesten oder bei Planwagenfahrten zum Einsatz. Sie machen alles entspannt mit, arbeiten gern. In diesem Jahr ist auf Haus Bürgel ein kleines Fohlen geboren worden. Nella.
Und wenn es dann da ist und dann das erste Mal gesoffen hat, getrunken hat von der Mutter die Milch, dann ist natürlich, dann ist man froh und dann ist das also ein Glücksmoment. Das kann man nicht anders sagen. Ne?
Familie Reuter lebt hier auf dem Hof. Die 4 Kinder haben von Anfang an den Umgang mit den Pferden gelernt und können sich vorstellen, selbst mal weiterzumachen. Der Ort hier hat neben dem Bullerbü-Charakter aber auch seine Herausforderungen und Tücken. Hochwasser zum Beispiel.
Wenn in Köln das Wasser ist, dann dauert es nicht mehr lange, dann ist es bei uns hier. Und dementsprechend muss man Vorsorge treffen und dann auch Maschinen, Stroh, Lager und Heu auslagern, damit man das also alles höher legen kann.
In den 1990ern war es das letzte Mal so extrem, dass Haus Bögel die Tiere evakuieren musste und der Hof im Wasser stand. Aber auch darin kann ein Reiz liegen.
Wie Schwäne hier auf einmal auftauchen, wie also Wildgänse, Raureiher, wie alles sich dann wesentlich freier bewegt hier, wenn kein Publikumsverkehr, kein Autoverkehr ist, wenn also wirklich hier eine Ruhe einkehrt. Von daher könnte man sich manchmal wünschen, dass die Hochwasser öfter und länger käme.
Und vielleicht, meint Herbert Reuter, ist es auch den Überschwemmungen zu verdanken, dass es die Urdenbacher Kämpe überhaupt noch so gibt. Hätte man hier vor einigen Jahrzehnten Deiche gebaut, könnte heute statt eines Naturschutzgebietes vielleicht etwas ganz anderes hier sein. Häuser, Straßen, ein schicker Golfplatz zum Beispiel. Für mich wird's Zeit, Land zu gewinnen. Zurück ins Studio. Und zu Annalena Weber, Geschäftsführerin von Haus Bürgel und als Kulturmanagerin zuständig fürs Römische Museum. Lassen Sie uns doch nochmal auf die Anfänge gucken. 1989, also seit 35 Jahren, ist Haus Bürgel im Besitz der NRW-Stiftung. Vorher hat es über 300 Jahre der Familie Graf Nesselrode gehört. Was war denn das für eine Zeit in den 80ern, als dieser Verkauf und der Umbruch stattgefunden haben?
Ja, es war wirklich eine Umbruchzeit. Zum einen hat natürlich die Familie Nesselrode den Gutshof auch landwirtschaftlich betrieben. Und genau das, was aber natürlich auch Herr Reuter eben beschrieben hat. Wir haben natürlich durch diesen Einzug der ganzen Traktoren, Industrialisierung und so weiter natürlich auch Veränderungen gehabt. Und auch Maschinen sind größer geworden. Und man muss auch immer bedenken, Haus Bürgel ist ein Bau, aber auch ein Bodendenkmal. Und das heißt, Veränderungen, die dort vorgenommen werden, werden mit sehr viel Sorgfalt vorgenommen und natürlich immer unter bestimmten Voraussetzungen und Genehmigungen.
Also wenn man landwirtschaftlichen Betrieb machen wollte, konnte das da so in der Größenordnung nicht weitergehen.
Genau. Tatsächlich haben manche Maschinen auch einfach nicht mehr durchs Tor gepasst und mal eben irgendwie einen Meter von einer römischen Mauer abreißen, ist halt absolut nicht drin. Wobei tatsächlich mal im Raum stand, ja, wir können ja einfach alles abreißen und dann machen wir einfach ein Kastell draus. Also dann bauen wir wirklich einfach ein Kastell wieder hin, wie ihr es vielleicht mal hier gestanden habt. Das wäre aber absolut dem Ort, also das wäre katastrophal gewesen. Ne? Also wenn wir wirklich einfach das, was wir wirklich an echter Substanz da noch haben, durch, ich sag mal, ein Freilichtmuseum-Charakter irgendwie zu ersetzen, das wäre dem Ort definitiv zu Schaden gekommen. Und in diesen Zeiten gab es eben teilweise auch mal die Überlegung, man könnte ja einen schönen Golfplatz dahin machen. Ne? Also Naturschutzgebiet außenrum, dann könnte da ein Clubhaus hin. Und glücklicherweise hat aber damals die Bürgermeisterin der Stadt Monheim, Ingeborg Friebe, dagegen gehalten und gesagt, nein, wir müssen das auf jeden Fall schützen. Wer wäre dafür nicht am meisten prädestiniert wie die NRW-Stiftung, ne? Die eben genau diese Stiftungsziele ja auch vereint, also die sich um Heimat, Kultur und Naturschutz kümmert.
Ja, also hatte sich eine Interessensgemeinschaft gegründet und dann in Zusammenarbeit mit der NRW-Stiftung. Inzwischen hat sich das ein bisschen verändert in der Zuordnung. Es gibt inzwischen einen Förderverein. Die Aufgabenverteilung hat sich ein bisschen verändert. Das mit dem Golfplatz war aber dann zum Glück relativ schnell vom Tisch.
Ja, sehr schnell. Zum Glück, genau.
Das Hochwasser würde ich gerne mal ansprechen, denn wir haben noch nicht aufgeklärt, warum das Römerkastell von Haus Bürgel als einziges in dieser ganzen niedergermanischen Limeskette rechtsrheinisch liegt. Umgezogen ist es ja nicht.
Nee, das glauben viele Kinder. Also wenn wir tatsächlich Gruppenführungen machen, denken die, ah, dann habt ihr Haus Bürgel genommen und das auf die andere Rheinseite gesetzt.
Warum?
Genau. Und wie, ist dann vor allem immer auch die Frage. Nein, so ist es tatsächlich nicht gekommen. Es gab ein extremes Hochwasser 1374 und das hat dafür gesorgt, dass diese Rheinschleife, die quasi um Haus Bürgel herum lag, dann nicht weiter verfolgt wurde. Also der Rhein hat quasi den, ich sag mal, Weg des geringsten Widerstands genommen und ist dann mehr oder weniger geradeaus geflossen, hat diese Rheinschlaufe also einfach liegen lassen und dementsprechend ist Haus Bürgel eben von der linken auf die rechte Rheinseite gewechselt.
Völlig faszinierend.
Ja. Zum Glück erst nach der Römerzeit, sonst wären wir auf einmal auf dem Schoß der Germanen gewesen. Das hätte nicht so gut funktioniert
fürs Römische Reich. Wer weiß, wie das die Geschichte verändert hätte.
Ja, wer weiß.
Ja, aber man merkt schon, dass dieser Hof phasenweise ganz schön gebeutelt gewesen ist und nicht genug mit dem Wasser. Allein in den vergangenen 24 Jahren ist zweimal der Blitz eingeschlagen. Das gehört auch noch zur Geschichte.
Ja, tatsächlich gab es einen ganz verheerenden Blitzschlag im Jahr 2000. Da ist der Weststall fast gänzlich abgebrannt. Zum Glück wohnt eben die Pächterfamilie vor Ort und Frau und Herr Reuter haben das ganz schnell, also mitten in der Nacht quasi auch wirklich mitbekommen. Und die standen quasi im Bett und haben gemerkt, irgendwas ist gerade absolut schief gelaufen. Und dann stiegen auch schon die ersten Rauchschwaden auf. Und das Problem war damals eben, dass im Weststall eben auch Stroh und Heu gelagert war.
Brennt wie Zunder.
Das brennt wie Zunder. Und glücklicherweise haben die Pferde aber alle überlebt, weil die eben immer in Gruppen auf die Weiden geschickt werden.
Die kennen das, ne? Die haben das geübt.
Genau, die haben das geübt. Das ist quasi so, dass immer in Gruppen dann die Türen aufgemacht werden und dann laufen die auf die Weide. Wenn wir die einzeln rausgeführt hätten, das hätten die nicht geschafft, ne?
Die NRW-Stiftung macht sich heute auf den Weg, mit Haus Bürgel in eine neue Phase einzutreten. Wir haben es gar gehört, seit 2021 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe als Teil des niedergermanischen Limes. Da wird gerade eine Menge geplant. Darüber habe ich bei meinem Besuch auch mit Thomas Hertel von der NRW-Stiftung gesprochen. Er ist der zweite Geschäftsführer im Haus Bürgel. Am Anfang ist wie immer
das Huhn.
Die Hühner sind irgendwie für viele erstaunlicherweise wirklich ein ganz zentraler Punkt an diesem Hof.
Wahrscheinlich hatten die Römer auch schon Hühner hier,
sicher,
oder?
Sicher, klar. Eier waren immer schon ein wichtiges Grundnahrungsmittel, was einfach zu produzieren ist. Sie fressen ja alles, die Hühner.
Thomas Hertel ist von Haus aus Forstmann, betreut in der NRW-Stiftung die Liegenschaften und ist nicht nur historisch sehr interessiert, sondern auch begeistert von allem, was Haus Bürgel zu bieten hat.
Also zuerst ist es natürlich, wenn man es runterbricht, das römische Mauerwerk, die Reste des römischen Kastells, die hier im Vergleich zu anderen Anlagen am niedergermanischen Limes hervorragend erhalten sind. Das mag jetzt ein bisschen rumpelige Mauer da hinten in der Ecke erscheinen, aber da römisches Mauerwerk normalerweise völlig verschwunden ist oder nur noch unterirdisch irgendwo als Fundament dämmert, haben wir hier wirklich was zum Anfassen.
Das haben die Nachfolger der Römer, die Franken, vermutlich ganz genauso gesehen, allerdings pragmatischer. Sie haben das Kastell einfach weiter genutzt.
Es war ja ein toller Ort. Am Rhein, Steine waren hier, Gebäude, man konnte sich hier niederlassen und Landwirtschaft ist auch sehr fruchtbar. Also es war immer attraktiv, hier zu sein. Und das ist letztendlich der Grund, warum wir überhaupt noch was sehen. Weil landwirtschaftliche Nutzung möglich war und die Gebäude einfach weiter genutzt worden sind.
Das wird beim Gang durch die Anlage und die Ausstellung nochmal deutlich. Wo bei den Römern runde Türme in den Ecken des Kastells stehen, werden später eckige gebaut.
Das macht die Anlage auch so spannend, weil alles ineinander greift. Mittelalterliche Bauteile, römische, frühneuzeitliche und neuzeitliche. Das ist wirklich alles da.
An diesem Ort fügt sich nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart auf besondere Weise zusammen. Der Dreiklang aus Biostation, Kaltblutpferdezucht und römischem Museum ist genauso einmalig und hat große Anziehungskraft.
Ja, es gibt Orte, die Emotionen wecken und die dadurch auch Engagement hervorrufen können.
Das ist hier sogar so ein bisschen wie so ein Sehnsuchtsort, oder? Als wäre die Welt hier einerseits ein bisschen stehen geblieben und gleichzeitig ein Ort, wo so Gutes möglich ist.
Das machen die Hühner auch, sage ich wieder mal. Ja. Nein, die beschaulichen Orte der Südmauer, die, wenn man reinkommt in die Ecke, die Bänke, das der Bewuchs, das alles, das ist nicht so durchgestylt und modern. Das ist wirklich so ursprünglich. Das ist wirklich authentisch. Das Wort passt da gut.
Authentisch wird der Ort immer bleiben. Trotzdem soll sich das ein oder andere verändern.
Also nötig ist meiner Meinung nach, die Bedeutung als Welterbe zu erkennen und auch der Erfahrbarkeit ein bisschen zum Durchbruch zu verhelfen, weil im Augenblick schlummert Haus Bürgel so ein bisschen Schlaf des Gerechten.
Mit anderen Worten, Haus Bürgel ist bislang noch ein Insider-Tipp und eher in der Region bekannt. Es könnte aber weit darüber hinaus erstrahlen. Alles, was es dafür braucht, ist im Grunde schon da. Die Magie des Ortes, die Steine, die Geschichten erzählen und von antiken Katzen, Tatzen und Soldatensohlen zeugen. Die freundlichen Tiere und die Menschen, die alles hier mit viel Liebe und Engagement anpacken. Man darf also sehr gespannt sein auf die nächste Zeitreisestation hier am Rhein. Annalena Weber, als Kulturmanagerin, als Geschäftsführerin von Haus Bürgel, was wünschen Sie sich denn für diesen Ort? Was darf, was soll dringend passieren?
Ja, ich wünsche mir vor allem eine Ausstellung, die dem Ort gerecht wird, die vor allem auch barrierefrei wird. Das sind wir nämlich momentan noch nicht und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und dass wir da eben auch die Möglichkeit haben, wirklich für alle Altersgruppen eine Ausstellung zu schaffen, die ja dazu anregt, zu erkunden, zu entdecken, die auch interaktiv wird und die eben dazu einlädt, auch öfter wiederzukommen. Weil das finde ich auch was ganz Wichtiges. Ja. Man besucht oftmals ein Museum nur einmal und da bietet der Ort viel zu viel für. Also wir merken das ja schon bei unseren Veranstaltungen, die einfach so toll angenommen werden und wo ein ganz, ganz großes Interesse da ist, sich auch mit dem Alltag und der Geschichte der Römer auseinanderzusetzen, eben auch mit unserer Heimatgeschichte, dass wir das eben vermitteln können, dass wir da verstärkt eben auch eine Ausstellung haben, die wir auch mit großen Gruppen bespielen können, museumspädagogische Angebote zu erweitern. Ja,
das heißt, es stehen einige Umbauten ins Haus. Wie wirkt sich das auf die Öffnungszeiten aus? Wird Haus Bürgel weiterhin zugänglich und offen bleiben?
Ja, wir sind natürlich gerade noch in der Planung, wie das alles so auch so zeitlich weiter abläuft. Aber was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir weiterhin da sind, also für die Besuchenden und eben offen bleiben. Also wir sagen immer ganz schön so, wegen Umbau geöffnet, also dass man weiterhin eben Veranstaltungen wahrnehmen kann und dass man diesen Prozess eben mitbegleitet. Also dass wir versuchen, die Leute einfach mitzunehmen und vielleicht auch in Entscheidungen mit einzubeziehen, dass man da eben auch schauen kann, was interessiert die Leute denn? Was wollen wir in der Ausstellung überhaupt haben und sehen? stehen.
Und wie muss man auch umgehen, ne? In so einer Phase von Umbau mit dem Denkmalschutz, mit den kostbaren Steinzeugen etc.
Genau, ich glaube, das ist halt so diese Herausforderung. Ne? Einerseits so sehr sorgsam auch mit diesem Bau- und Bodendenkmal umzugehen und andererseits eben aber auch zukunftsweisend, dass eben auch noch die nächsten Generationen überhaupt das alles so erfahren können. Dass wir also auch die römische Substanz, die wir haben, schützen und darauf weiter aufbauen und die Menschen eben mitnehmen und dann, wenn wir fertig sind mit dem Umbau, eben nicht zu sagen, so jetzt sind wir waren die letzten Jahre weg, sondern im Gegenteil, die ganze Zeit dabei zu bleiben und ja, neue Möglichkeiten zu schaffen, Horst Bürgel und die Römer zu vermitteln.
Also man darf dabei zugucken, wie eine Entwicklung passiert.
Genau, richtig. Ja.
Und sich bei Ihnen zu engagieren, ich könnte mir vorstellen, dass manche sagen, boah, der Ort, der klingt schon so gut, ich gucke es mir nicht nur an, sondern vielleicht will ich auch mal einsteigen. Wie kann das funktionieren?
Also wir haben eben schon mal von der biologischen Station gehört, dass da natürlich auch ein großes Ehrenamt ist. Wer jetzt sagt, boah, ich interessiere mich aber eigentlich total für die Geschichte und so das, was die Römer eigentlich auch da hinterlassen haben, der ist bei uns im Förderverein Horst Bürgel, richtig. Da haben wir teilweise Mitglieder, sind seit 20 Jahren wahnsinnig aktiv und die machen eben auch das Leben und Herz von diesem Ort aus. Also man fühlt sich einfach willkommen und aufgenommen und jeder mit seinen Stärken. Und sei es, der eine kann irgendwie gut ein Modell nachbauen und der andere kann Römerkleider nähen und der nächste möchte einfach gerne irgendwie auch mit Kindern arbeiten oder Schulklassen begleiten.
Und Wachstafeln basteln.
Genau, richtig. Also das ist alles möglich und da kann man total gerne mit uns in Kontakt treten und wir sind immer offen und freuen uns total auf Neuzugang.
Super. Vielen Dank, dass Sie uns von diesem spannenden Ort erzählt haben, von dem alten und immer wieder neuen Ort, Horst Bürgel in Monheim am Rhein. Ich drücke wirklich die Daumen für alles, was da jetzt ansteht und freue mich auf meinen nächsten Besuch da.
Ja, gerne. Sie sind immer willkommen.
Danke. Dank geht auch an alle, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns gern weiter. Teilen Sie den Link zum Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Und wer NRW-Stiftung nicht nur hören, sondern erleben will, Sie können heute noch Mitglied im Förderverein werden. Alle Unterlagen gibt es unter nrw-stiftung.de und kleiner Tipp, so eine Mitgliedschaft kann man auch wunderbar verschenken. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Dann nimmt Cornelia Wegerhoff Sie mit in die Autobahnkirche Siegerland.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.